Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real Word, dem Podcast.
Hallo, auch von mir. Heute haben wir ein besonders ehrgeiziges Thema.
Genau, wir wollen heute mal darüber sprechen, warum eigentlich Ehrgeiz unter Frauen als so eine negative Eigenschaft empfunden wird, häufig.
Genau, es ist irgendwie negativ konnotiert. Man würde, glaube ich, nicht in einen... Also, oder wir wollen auch die Frage diskutieren, würde man jetzt in seinen Lebenslauf oder wenn man sich selbst jemandem gegenüber beschreiben soll, sich als ehrgeizig bezeichnen? Warum, warum nicht? Und auch, ich würde auch gerne darüber sprechen, welche Auswirkungen das auf die Partnerwahl hat.
Okay, das ist jetzt ein neuer Punkt, den wir vorab nicht besprochen hatten, aber ich bin gerne bereit, mich darauf einzulassen.
Ja.
Ja, also erste Frage ist vielleicht, wenn man jetzt sich im Vorstellungsgespräch, sagen die doch manchmal sowas wie, sagen sie mal drei Eigenschaften über sich.
Ja.
Und da ist einfach ehrgeizig nichts, was man sagen würde. Man würde sagen, vielleicht zielstrebig oder...
Ambitioniert.
Ja, wobei ambitioniert auch nicht. Ich finde, das ist auch schon so
ist
negativ. Es ist eher so... Also nicht, dass ich schon mal ein Vorstellungsgespräch gehabt hätte, in dem ich sowas gefragt worden wäre. Aber es gibt ja so Situationen, in denen man sowas über sich selbst sagen muss.
Wie würdest du denn, wenn du jetzt ein Vorstellungsgespräch abhalten würdest und vor dir sitzt eine junge Frau und die beschreibt sich dann unter anderem als ehrgeizig, wie würdest du das dann aufnehmen?
Ich fände es sehr gut, weil ich dann denken würde, vielleicht jemand, der 5 oder 10 Jahre jünger ist als ich, ist offensichtlich nicht so doof und sagt nur, ich bin sehr teamfähig und mit mir kann man immer Spaß haben, so ungefähr, oder sowas Trotteliges, um halt die Teamkompetenz und die soziale Fähigkeit als Frau herauszustellen, sondern dass das, ich, dann würde ich denken, das ist wahrscheinlich ehrlich. Vielleicht ist die nicht immer so, ja, nee, da würde ich auch schon wieder was unterstellen. Da würde ich mich sofort schon denken, naja, vielleicht ist sie ein bisschen schwierig manchmal und ein bisschen zickig, wenn sie ehrgeizig ist, aber immerhin hat sie Ziele und Ambitionen. Wobei das natürlich auch eigentlich wieder falsch ist, weil nur weil jemand ehrgeizig ist, heißt es nicht, dass diese Person nicht teamfähig sein kann.
Das ist ganz interessant, auch der Begriff zickig. Ne? Ich war kürzlich, habe ich tatsächlich ein Vorstellungsgespräch gehalten, also was heißt abgehalten, auch mit anderen Leuten.
Ach ja, genau.
Und da waren...
Also Nicola hat diese anderen Personen interviewt.
Genau. Und da waren eben mehrere Frauen dabei. Und in der Nachbesprechung ging es dann auch tatsächlich darum, ob und inwiefern jetzt jemand zickig sein könnte. Und ich glaube, dass man das... Und ich fand eben interessant, dass man diesen Begriff benutzt, wenn man über Frauen spricht.
Ja.
Man aber niemals, also es gibt gar nichts Vergleichbares, also geschweige denn dasselbe Wort, aber es gibt gar nichts Vergleichbares, was man bei Männern anwenden würde.
Ja, und es ist halt auch insofern interessant, weil man kann ja in so einem Vorstellungsgespräch, natürlich hat man einen Eindruck von dieser Person und nimmt die auch menschlich wahr. Aber es geht ja um das Berufliche. Also man kann ja jetzt nicht sofort, also dieses zickig bezieht sich ja dann auf das, was man vermutet, wie sie im Beruf ist. Und das wird dann ja, finde ich, so mit diesem Ehrgeizthema verbunden. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja, wenn du so ein Vorstellungsgespräch hast, dann geht es ja einfach nur um berufliche Kompetenzen und wie diese Person in dem Job wäre.
Naja, nee, das finde ich nicht. Ich finde, dass es schon auch sehr viel darum geht, wie man menschlich ins Team passt. Das finde ich fast genauso wichtig wie das Fachliche.
Ja. Nur sozusagen diese Zickigkeit bezieht sich ja auf was Berufliches. Also es ist ja nicht nur, dass man sagt, ich finde die irgendwie doof, sondern das hängt ja mit dem, wie sie im Beruf wahrscheinlich ist, zusammen.
Ja.
So meine ich das.
Es ist ja auch, also um nochmal zu unserem Gedankenexperiment zurückzukommen, es ist tatsächlich übrigens sehr unwahrscheinlich, dass sich eine Frau als ehrgeizig bezeichnen wird, wenn du sie nach ihren drei Eigenschaften fragst.
Ja.
Dazu habe ich mich eine Studie gefunden, in der untersucht wurde, wie Frauen sich sozusagen selbst verkaufen. Und da gab es zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die sollten einen Fragebogen ausfüllen und der einen Gruppe wurde gesagt, das bleibt komplett anonym. Und der anderen Gruppe, also waren nur Frauen, wurde gesagt, das wird dann in einer Runde diskutiert, was ihr da angegeben habt. Und, man kann es sich jetzt schon denken, die Gruppe, deren Fragebögen sozusagen vorgeblich öffentlich in der Runde diskutiert werden sollten, die haben sich viel weniger ambitioniert dargestellt, die haben geringere Gehaltsziele angegeben, die haben sich, und die dachten, das wird alles anonym behandelt, die haben sich als ehrgeizig charakterisiert, die haben höheres Gehalt, die haben gesagt, wie viel sie, dass sie ganz viel und ganz lange arbeiten wollen. Und je männlicher die Gruppe war, in der das dann angeblich diskutiert werden sollte, umso weniger ehrgeizig und ambitioniert und so weiter haben die sich dargestellt. Weil ich ja, total interessant fand. Interessant,
ja. Aber es ist auch wenig überraschend, ehrlich gesagt.
Ja, und das tatsächlich, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich will dann über die, weil ich einen Einfluss auf die Partnersuche hat, weil ich mir dann dachte, okay, krass, wenn du als Frau also denkst, dass Männer danach über dich sprechen, dann, du willst ja eigentlich nicht, dass die schlecht über dich sprechen. Daher denkst du als Frau offenbar, dass es bei Männern besser ankommt, wenn du weniger Toleranz langen Arbeitszeiten gegenüber angibst, wenn du eben nicht so viel verdienen willst, wenn du dich so ein bisschen kleiner machst. Also offenbar ist so tief in der Frau verankert, dass sie sich für den Mann interessanter macht, wenn sie sich ja eigentlich, wie wir so denken würden, uninteressanter macht. Nach so beruflichen Maßstäben gesehen.
Ja, das denke ich auch. Und ich denke auch, dass das für ganz viele, gerade jetzt so, wenn wir jetzt mal ganz kurz auf die Partnerwahl eingehen, beim Daten und so, dass man sich da auch überlegt, ob man eigentlich, nehmen wir mal an, man trifft sich abends mit jemandem und lernt sich kennen und hatte gerade einen krassen Arbeitstag und hat irgendwie so das Bedürfnis, da auch darüber zu sprechen oder überhaupt was, man definiert sich vielleicht sehr über seinen Beruf und möchte gern darüber reden und man denkt aber, oh nee, ich will jetzt auch nicht wie so eine Karrieretante rüberkommen, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit über meinen Beruf sprechen, über was kann ich denn sonst noch reden, so ungefähr. Also da spielt ja auch schon dieses Thema mit rein, dass man als Frau so gerne ein bisschen Abstand davon nimmt, zu viel über den Beruf zu sprechen, damit man eben nicht als so wahnsinnig ehrgeizig und mit diesem Beruf verbunden rüberkommt.
Und übrigens, ja. Das passt nämlich auch, weil tatsächlich haben die dann diesen, bei dieser Studie, von der ich gerade erzählt habe, ja. Die haben das dann weiter untersucht und eben auch festgestellt, dass dieser Effekt umso stärker ist, wenn die Frauen nicht liiert sind. Also wenn die Frauen Singles sind,
ja.
Dann stellen sie sich nochmal weniger ambitioniert und mit weniger Karrierezielen dar, als wenn sie halt einen Freund haben.
Das ist schrecklich.
Ja. Und sie geben eben auch an, ich muss es kurz zitieren, dass sie auf Forderungen nach Beförderung verzichten oder bei Besprechungen defensiv auftreten, um eben so wörtlich nicht als ehrgeizig wahrgenommen zu werden. Und es ist, der Effekt ist eben viel größer bei den Single-Frauen. Aber das ist ja auch ein gelerntes Verhalten. Also die werden ja offenbar, ich meine, wir alle kennen die Sex and City-Folge, in der Miranda sagt, sie wäre eine Flugbegleiterin statt Anwältin, um Dates zu bekommen. Also es scheint ja auch, sowas macht man ja nicht ohne Grund. Das hat ja auch irgendwie... Ob jetzt bewusst oder unbewusst, ist das ja ein gelerntes Verhalten wahrscheinlich.
Ja, also hier habe ich ein Interview ausgedruckt von einer Frauenforscherin, Ute Gerhardt. Ist schon ein bisschen älter, glaube ich, das Interview. Von 2016. Und die hat auch gesagt, da war eine Frage, dürfen Frauen nicht ehrgeizig sein? Und da hat sie halt gesagt, es gibt zumindest genug Menschen, die das negativ beurteilen. Kämpfen Frauen für ihre Rechte, werden sie vielfach angefeindet. Das hat eine lange Tradition in unseren Breiten, die noch auf die Zeit der Suffragetten zurückgeht. Also das ist halt wirklich sozusagen dieses Verhalten, Frauen wollen das, sie gehen raus, sie sagen, hier bin ich, das und das will ich. Das ist halt einfach, wie soll man das so schnell abschaffen, ne? Also dieses Verhalten, das zieht sich seit Jahrhunderten durch. Und es ist ja auch noch gar nicht so lange, dass, wenn man jetzt auf diese Frauenbewegung, wie sie das hier macht, eingeht, dann sind es ja vielleicht irgendwie 100 Jahre oder so, oder 150.
Nein, nicht mal. Hast du gestern Abend den Film im ZDF gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Also vielleicht, um mal kurz zu erzählen, dass der hieß im Angesicht der Schuld, glaube ich. Irgendwie sowas.
Ich habe es jetzt vergessen, obwohl ich es gestern noch getwittert habe.
Genau, ich habe auch was dazu getwittert.
Also es hatte einen komischen Titel, aber es war ein guter Film.
Ja, wobei ich fand, es war ganz schön viel. Also um es kurz zu erzählen, es geht um eine Frau, weiß ich nicht, um die 40. Die hat schon drei Kinder,
ja.
Wohnt in einem kleinen Dorf und sie wird nochmal ungewollt schwanger. Und es sind eben die 70er Jahre. Also da haben unsere Mütter schon gelebt und alles. Und
ja, das fand ich auch
einfach gar nicht so lange her. Und da wurde eben nochmal gezeigt, wie sie einfach, sie darf nicht abtreiben, ihr droht Gefängnis. Sie kann mit ihrem Mann nicht darüber sprechen. Sie braucht sein Einverständnis, um einen Job anzunehmen, um das Kind, um die Tochter im Gymnasium anzumelden, was aber auch nicht gern gesehen ist. Und da denkst du wirklich, es ist so ein anderes Jahrhundert. Dabei ist es einfach so, da ging meine Mutter auch gerade ins Gymnasium sozusagen. Und ich habe mich gefragt, wie war das eigentlich? Stand es irgendwie auch mal zur Diskussion und musste meine Oma eigentlich meinen Opa fragen, ob sie einen Führerschein machen darf. So. Und da sieht man ja, dass das, wie du schon sagst, einfach gerade noch war und offenbar auch in uns und in Männern und in Frauen noch irgendwie so ein bisschen angelegt ist.
Das fand ich auch krass. Und da habe ich mir aber auch wieder gedacht, okay, also das ist, wie du sagst, es ist einfach noch gar nicht so lange her. Man hat auch irgendwie teilweise schon so ein ganz anderes Bild der 70er Jahre noch im Kopf.
Ja, man denkt so an, also man denkt dann, das war auch in dem Film, man denkt dann an die Frauenbewegung und die freie Liebe und so, aber das war ja, waren ja irgendwie total zwei totale Extreme.
Ja.
Also ich finde, es war auch ein bisschen viel in dem Film, also der einen Frau sind wirklich extrem viele Dinge passiert.
Ja.
Sie hatte die Abtreibung, während dann aber bei dem Arzt auch eine Razzia durchgeführt wurde.
Ja.
Dann hatte sie eine Schwester, die irgendwie mitgeholfen hat, illegale Abtreibungen zu organisieren, hat dann noch im Krankenhaus Medikamente für Frauen besorgt, hat gegen den Paragraph 218 demonstriert und also es war schon ganz schön viel, aber es war wahrscheinlich erzählerisch nötig, um das einmal komplett rundum zu erzählen.
Mich hat es auch sehr erinnert an diese Buchreihe von Ulla Hahn, wo sie eigentlich so ein bisschen ihre eigene Geschichte erzählt und wie sie in ganz einfachen Verhältnissen aufwächst, in Köln, glaube ich, und dann halt auch erst aufs Gymnasium darf und so weiter und so fort. Also das ist ja eigentlich, sie ist ein bisschen älter als unsere Mütter jetzt, also noch so ein bisschen 15 Jahre zurück, die Generation. Aber wenn man sich das so überlegt, dass wie die auch gekämpft haben, um nur aufs Gymnasium gehen zu dürfen, also das vergisst, hat man irgendwie völlig vergessen.
Meinst du denn dann, es ist zu viel verlangt, wenn wir jetzt heute sagen, oh Mann, es ist so doof, dass Frauen nicht dazu stehen dürfen, dass sie ehrgeizig sind, weil es einfach noch gar nicht so weit sein kann, weil wir irgendwie vielleicht...
Nein, um Gottes Willen. Ich finde, dass man viel häufiger auch zu seinem Ehrgeiz stehen sollte und ich kann es auch nur von mir persönlich sagen, dass es auch was ist, was ich erst lernen musste über die Jahre, weil ich einfach, ich sag mal, bis 22 eigentlich mich immer nur darum bemüht habe, nicht als ehrgeizig dazustehen. Also ich habe immer geguckt, ich wollte zwar gut sein in bestimmten Feldern, aber ich habe immer mich darum bemüht, dass andere nicht denken, sie ist ehrgeizig. Was natürlich ein Quatsch ist, weil Leute auch immer eifersüchtig sind, wenn man was besser kann als jemand anderes und so. Also dann heißt es natürlich trotzdem immer, die ist irgendwie ehrgeizig oder die lernt viel oder was auch immer, auch wenn es vielleicht gar nicht der Fall ist. Aber dass das Ehrgeiz auch was Positives sein kann und dass man das ruhig auch sagen kann als Frau, ich bin ehrgeizig, ist halt so. Das ist halt ganz schwierig zu akzeptieren.
Für mich war ganz interessant, ist der Begriff ehrgeizig und perfektionistisch, das ist ja auch total negativ konnotiert. Und ich hätte das einfach von mir nie, es war für mich immer so ganz selbstverständlich, dass ich beides nicht bin.
Ja.
Einfach so, weil ich das so in meinem Selbstbild nicht entspricht. Aber wenn ich mir das überlegt habe, jetzt im Nachhinein auch so mit Abitur, Studium und was auch immer, ne, dass ich das eigentlich beides tatsächlich war. Also, dass ich sowohl, wenn es um meine Magisterarbeit ging und so, dass ich immer eigentlich so alles ziemlich versucht habe, irgendwie alles dazu zu lesen, was ist, also wenn ich sowas wollte. In Mathe oder so war ich das null, aber in Dingen, die mir irgendwie wichtig waren, wollte ich schon, dass ich die einfach so gut mache, wie es geht. Und hätte das aber nie so definiert, weil man das einfach nicht macht oder weil man das einfach nicht ist und weil es einfach nicht cool ist, das zu sein. Aber jetzt im Nachhinein würde ich weiß noch, wie mal irgendwie jemand zu mir gesagt, mein Vater oder so gesagt hat, ja, Nicola ist sehr perfektionistisch oder so.
Mhm.
Und dann fand ich das total doof und dann habe ich gesagt, nee, gar nicht. Und du kennst mich ja gar nicht und so weiter. Aber tatsächlich ist man das. Und deswegen war dann aber auch alles gut. Also ich habe dann auch immer sozusagen die Dinge, die ich erreichen wollte, ne? So das Studium mit einem bestimmten NC und dann dies und jenes. So, das habe ich dann eben auch alles geschafft. Aber selbst jetzt, guck mal, das sage ich fast so, das hat man. Also was ich hier, also das habe ich dann alles geschafft. Aber man kann das gar nicht so... Ich stand da gar nicht so dazu, dass das ist, weil ich eben mich dafür auch ganz schön irgendwie angestrengt habe.
Ja, also bei mir war es eigentlich genauso. Bei mir kam es dann, war noch so ein Extrafall, weil ich ja auch mal eine Klasse tatsächlich übersprungen habe und dann so im Teenageralter war das auch noch und dann habe ich mich natürlich, weil ich natürlich extra, also gar auf gar keinen Fall als so eine Streberin dastehen wollte, immer bemüht, mich bloß zurückzuhalten und es war das Allerschlimmste, wenn zu mir jemand gesagt hat, du bist doch total ehrgeizig oder sowas. Aber davon dann wieder wegzukommen und zu sagen, ja, ich habe eben Ziele und ich bin eben kein Mensch, der gern um 18 Uhr einfach nach Hause geht und dann ist einfach alles erledigt so ungefähr, sondern ich will bestimmte Dinge erreichen. Das ist ganz schwierig, da wieder rauszukommen. Und ich glaube, dass das natürlich, was mir passiert ist oder was ich erlebt habe zwischen Teenageralter und heute, dass das ganz vielen Mädchen und Frauen so geht.
Man tut halt auch als Mädchen oder Frau auch immer gerne so, als würde das alles einem so zufliegen und als würde das so passieren,
ja,
weil man eben so ist. Und
aber selbst wenn es so ist, dann kann man ja auch dazu stehen und sagen, ja, ich habe halt vielleicht in einem ein oder anderen Bereich ein Talent und das muss man aber dann auch ausbauen oder dann muss man das Talent nehmen und was draus machen.
Ich finde auch wirklich interessant diesen Effekt, den es hat, wenn man im Kontext, also was ich auch gerade schon gesagt habe, auch mit der Umfrage, wenn man mit Männern oder Jungs zusammen ist. Ich weiß noch, dass wir mal in der Schule getrennt wurden für den Physikunterricht.
Ja.
Mädchen, also ich war auf einer natürlich einer ganz normalen, gemischten Schule. Und dann wurden wir aber für Physik wurden wir getrennt. Und dann hatten Mädchen...
Wie, für Physik wurdet ihr getrennt?
Das war so ein Experiment. Physik hatten die Mädchen bei einer weiblichen Lehrerin und die Jungs bei einem männlichen, ja, Lehrer. Und ich war immer schlecht in Physik. Und das klingt jetzt irgendwie echt so... So einen billigen Effekt, aber ich war plötzlich total gut in Physik. Aber auch nur für dieses halbe Jahr, in dem dieses Experiment war.
Ja.
Und irgendwie, das war eine andere Art von Unterricht. Wir haben irgendwie, das ist jetzt natürlich überhaupt nicht repräsentativ und es kann 1000 Effekte haben und was damit was korreliert, kann man, man war natürlich eine kleinere Gruppe,
ja,
und es war eine weibliche Lehrerin, vielleicht hätte das auch schon gereicht. Aber ich glaube, dass es trotzdem auch ein Teil dessen war, dass man keine Jungs hatte, die aus irgendeinem Grund, denen man, also was heißt imponieren oder eben gerade sozusagen nicht imponieren wollte. Man musste nicht sich dafür, es musste nicht peinlich sein, dass man irgendwas, ja, nochmal fragt und wissen will und so weiter. Und ich habe auch gerade, als wir uns auf den Podcast vorbereitet haben, da fiel es mir nämlich ein, eben gelesen, dass Forscher haben mal Schnellbootrennen untersucht.
Mhm.
Und da treten generell nur ganz wenig Frauen an. Die Frauen sind aber schneller, wenn sie in Frauen, reinen Frauenteams antreten und gegen Männerteams antreten, da sind die Frauen eigentlich relativ schnell. Wenn die Frauen aber in gemischten Teams, also auf einem Boot sind mit Männern, dann sind sie viel weniger, also machen sie viel weniger und dann sind auch diese Boote tatsächlich langsamer, weil die Frauen sich weniger trauen, sich einzusetzen und ich weiß nicht, was man beim Schnellbootfahren körperlich oder so machen muss,
ja,
aber die sind dann einfach schlechter, wenn Männer dabei sind.
Ja, das ist krass.
Ja, oder?
Aber das ist halt, wir können ja jetzt wieder nicht so viel aus unserem beruflichen Leben erzählen, weil sonst erkennen sich die Leute und dann ist wieder jemand beleidigt. Aber ich finde, dass man das schon noch häufig erlebt. So, und jetzt muss ich an dieser Stelle mal ganz kurz was erzählen, weil falls ihr im Hintergrund vom Podcast gerade Gerumpel hört. Wir hatten gerade hier die schöne Situation, dass wir im PlayStation-Zimmer mal 20 Minuten lang den Podcast aufnehmen. Jetzt kamen welche, Männer, und wollten hier PlayStation spielen und sind jetzt beleidigt, dass wir gesagt haben, nein, wir brauchen das Zimmer noch 20
Julia
Minuten.
Julia hat sehr heldenhaft sich eingesetzt.
Ja, weil es mich auch heute genervt hat, dann wollten sie, dass wir woanders hingehen. Da habe ich gesagt,
ja,
Arbeit ist ja wohl wichtiger als PlayStation.
Ja.
Und jetzt rumpeln sie aber hier im Nebenzimmer, weil sie, glaube ich, ein bisschen sauer sind.
Das ist jetzt stiller Protest und jetzt haben sie irgendein anderes Spiel sich gesucht.
Ja, also wirklich.
Also
das ist
wie
im Kindergarten.
Protest. Das ist jetzt lauter Protest.
Das ist ein sehr lauter Protest. Aber nur, falls ihr euch wundert, wir suchen uns ja schon immer Zimmer, wo die Gegebenheiten fürs Aufnehmen von Podcasts einigermaßen gut sind.
Aber das ist jetzt
leider ist hier halt auch ein Fernseher mit PlayStation.
Das ist jetzt aber eine ganz gute Meta-Ebene irgendwie für diesen Kontext,
ja,
des Themas.
Die ehrgeizigen Frauen wollen wieder nur ihren Podcast aufnehmen.
Und lassen uns nicht PlayStation spielen.
Ja. Naja. Meine große Heldin zum Thema Ehrgeiz ist ja auch immer Emma Watson, ehrlich gesagt.
Ja?
Mhm. Ich weiß, du bist ja nicht so mit Harry Potter.
Nein.
Aber sie hat ja, das Lustige war ja immer, dass sie Hermine, die strebsame, ehrgeizige, sehr schlaue Freundin von Harry Potter gespielt hat. Und aber im wirklichen Leben halt auch so ein bisschen war. Und sie hat halt im Nachhinein, nachdem diese ganzen Filme schon abgedreht waren, auch gesagt, ja, sie wollte sich immer so ein bisschen davon distanzieren und nicht so sein wie die Hermine in den Büchern und in den Filmen, aber sie war halt genau so. Sie war total besserwisserisch, ein bisschen altklug auch als Kind oder Jugendliche. Sie hat halt... sie hat immer versucht, das alles so möglichst gut zu machen. Ihr hat es voll viel Spaß gemacht, dass halt immer so ein persönlicher Tutor noch am Set mit dabei war. Sie hat da viel mehr gelernt als in der Schule, weil das halt effizienter war, wenn du so einen Lehrer hast, der sich nur um dich kümmert. Die war ja dann auch, ich weiß nicht, wo hat sie studiert? An der Brown University in den USA oder so. Also auf jeden Fall wollte sie unbedingt auch noch an die Uni. Und die setzt sich ja auch immer so ein bisschen dafür ein, dass man gerade dieses Thema Ehrgeiz, dass das halt nicht als was Negatives wahrgenommen wird, sondern dass man das halt auch... Ja, es ist eben so. Manche Leute wollen halt gerne viele Bücher lesen und schlau werden.
Glaubst du denn, dass so Leute wie Emma Watson das da was tun können, um das Bild so nachhaltig auch zu verändern?
Glaube ich schon, weil wenn ich das so lese, dann denke ich so, ja, Gott sei Dank spricht sie das auch mal aus und ich finde mich darin irgendwie auch wieder. Also ich bin, glaube ich, nicht so ein strebsamer, fleißiger Mensch unbedingt, wie sie vielleicht oder wie diese Hermine halt in den Harry Potter Büchern. Aber eben so dieses, dass man zwischen, dass man neben Männern auch bestehen kann oder Jungs und halt dazu stehen kann, dass man halt ein bisschen schlauer ist als die, das finde ich schon wichtig, auch gerade für junge Mädchen.
Hast du dich denn schon mal dabei ertappt, bei einem Date oder mit einem Mann zusammen, dich so ein bisschen dümmer zu machen?
Nee, und das kommt, aber das muss ich auch sagen, deswegen bin ich auch immer ganz schlecht im Daten gewesen, weil ich halt etwas rechthaberisch veranlagt bin und ja auch immer zu allem meine Meinung kundtue und da wenige Ängste eigentlich habe.
Ich muss zugeben, ich hatte mal so eine Phase, als ich so ein Teenager war, so 15, 16. Wir haben ja kürzlich mal unsere Abi-Zeitungen rausgesucht.
Ja.
Und da habe ich mich auch wieder dran erinnert, weil da standen dann da habe ich immer so gesagt, ach Mann, bist du doof und so. Da habe ich immer so ein bisschen mit Jungs zusammen so ein bisschen auf so Verona Pot-mäßig gemacht.
Echt?
Ja, da habe ich mich jetzt aber wieder dran erinnert.
Das ist auch nicht so schlimm, wenn man...
Und sonst habe ich es aber oft, dass ich auch Dates hatte und so, und aber da immer das Glück hatte, dass es mit Männern war, die das aber cool fanden. Die auch immer cool fanden, wenn ich von meinem Job oder so erzähle, oder erzählt habe. Und dann finde ich, dann entsteht auch eine gute Dynamik und dann fühlt man sich irgendwie auch dabei gut und also man fühlt sich dann aber auch eigentlich besser, als wenn man eben so das alles so runterspielt. Dann hat man ja irgendwie auch nichts, also dann hat man vielleicht so einen Mann, aber so einen Mann will man ja auch nicht. Der das dich nur so gut findet, wenn du dich ein bisschen kleiner machst oder ein paar Sachen nicht
erzählst. Ja, na eben.
Also wenn du halt das Glück hast, an so ein Date zu haben, dann fühlt man sich auch richtig, also das ist wirklich dann ein Glücksfall.
Und man will ja auch, dass der Mann sich dafür interessiert, was man beruflich macht. Und also bei mir ist es zumindest so. Und
bewundert dein Freund dann so dich für deinen Job und sowas?
Also manchmal finde ich, dass er mich noch ein bisschen mehr bewundern könnte. Aber tatsächlich ist es so, da haben wir neulich auch mal drüber gesprochen, dass er auch manchmal ja sieht, wie Freundinnen von seinen Kumpels sind und die halt vielleicht nicht so ehrgeizig sind wie ich und nicht so mit ihrem Beruf so viel erreichen wollen oder da so einfach involviert sind. Und da meinte er schon auch, dass er das besser findet, weil das natürlich auch irgendwo ein Gleichgewicht herstellt in der Beziehung, wenn beide ihren Beruf irgendwie gut machen wollen. Und bei ihm ist es halt genauso und er möchte halt auch gerne aufsteigen und so weiter. Und ich meine, also meiner Meinung nach kann das nicht so gut funktionieren. Es ist vielleicht bequemer, wenn einer nicht so engagiert ist und nur einer das macht. Aber ich finde es schon wichtig, dass da beide ungefähr auf einem Level sind und beide irgendwie Ehrgeiz haben. Wie ist es bei euch?
Bei uns ist es so, dass er oft im Gespräch mit mir so ein bisschen Witze macht und dann so sagt, gehst du wieder in deinen Wellness-Bereich oder sowas, weil er sich da oft mit sich vergleicht, aber dass ich weiß, wenn er mit anderen Leuten spricht oder von mir erzählt oder so, dass er da immer sehr stolz ist und sehr stolz darstellt, was ich so mache und wie das alles so ist, und deswegen ist das für mich auch alles so voll okay. Aber das sind dann bei uns meist oder bei ihm dann so Späße, wenn er sowas mit dem Wellness oder so sagt. Also ich weiß auch, er sagt auch oft genug andere Sachen.
Das kommt nämlich auch in der Podcast-Folge zur Work-Life-Balance vor.
Ich weiß.
Wenn ihr euch die schon angehört habt oder nochmal anhört. Also da habe ich dann auch ziemlich lange drüber nachgedacht, ob dein Freund wohl denkt, dass wir gar nichts arbeiten.
Ich weiß, der arbeitet so Schicht, ne? Und dann oft, wenn er halt irgendwie um 5.15 Uhr aufsteht und weiß, ich muss halt erst irgendwie um 10 Uhr zur Konferenz sein, macht es halt manchmal so Sprüche. Aber der weiß schon sozusagen, dass wir hier ganz viel machen. Und ich weiß, dass das sozusagen keine geminderte Wertschätzung ist, solche Sachen.
Okay. Ja. Findest du denn, dass Ehrgeiz auch zu weit gehen kann? Oder wann der Punkt gekommen ist, wann das...
Ja, sobald es halt auf die Kosten von anderen geht, ne? Das ist ja immer so ein bisschen, gerade unter Frauen ja auch immer so ein Thema. Und mit der Solidarität und wie weit und... Also ich kann es noch gerade so sozusagen so akzeptieren, wenn man eine andere Frau nicht unterstützt, weil ich glaube, wir sind immer noch nicht so weit, dass das sozusagen selbstverständlich ist, leider. Aber sobald man irgendwas boykottiert oder irgendwas aktiv tut oder irgendwo anruft und sagt, nimm den Artikel von der bitte runter oder sowas, dann finde ich,
man kann ja für sich selbst ehrgeizig sein, so viel man will, aber sobald man andere Leute damit negativ beeinträchtigt, finde ich es nicht mehr gut.
Ja, ich finde auch, wenn das so ein fehlgeleiteter Ehrgeiz ist, manchmal gefährlich. Also wenn Leute sich auf irgendein Ziel stürzen und das wahnsinnig ehrgeizig verfolgen, aber das vielleicht nicht so viel mit der Realität zu tun hat. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt plötzlich sagen würde, ich will jetzt unbedingt Kinoschauspielerin werden. Ja, also so Sachen, die eigentlich außerhalb des Möglichen oder Realistischen liegen. Mhm. Und dann verkrampft man aber so sehr und will es doch und will es irgendwie trotzdem schaffen und versucht alles und so. Und da denke ich mir immer, dass halt der Ehrgeiz...
Wenn man doch den Traum hat und vielleicht gar nicht weiß, dass man keine Kinoschauspielerin werden kann und es so gerne möchte.
Ja, aber nur zwischen Wollen und auch Können und so ist ja manchmal auch ein Unterschied. Und das finde ich, das sieht man schon auch manchmal... Das ist halt das allergrößte Glück im Leben, wenn man was kann und das aber auch will und das dann verfolgen kann.
Ja.
Und wenn man halt was ganz anderes will, als man vielleicht kann, dann ist halt schlecht. Oder man muss dann halt lernen, das zu wollen, was man kann.
Ja, das ist natürlich eine große Aufgabe. Es gibt ja einen Aspekt, wo es tatsächlich ganz gut ist, obwohl ich weiß nicht, ob man es Ehrgeiz nennen kann, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Wenn man weinen muss im Job, ne? Dann gibt es doch diese Untersuchung, dass es besser ankommt, wenn man es dann damit rechtfertigt, dass man eben persönlich so engagiert ist in der Sache, als wenn man irgendwie das auf die Sache schiebt und sagt, das macht mich jetzt halt so fertig oder sowas. Sondern wenn man es eben damit mit seinem eigenen Engagement an der Sache begründet, dann wird es von den Leuten als kompetenter wahrgenommen, obwohl man auch weint, als wenn man jetzt eben einfach sagt, ich weine jetzt, weil das total schief gelaufen ist.
Ja, das kann ich gut verstehen.
Und seitdem, ich habe glaube ich nicht geweint seitdem, aber ich habe, weiß ich gar nicht mehr genau, aber wenn ich manchmal so ein Gespräch, genau, ich habe mal wieder auch jetzt irgendwann ein Gespräch gehabt, wo ich irgendwas Kritisches angesprochen habe, was aber eigentlich gar nicht so wichtig war, es war so eine Kleinigkeit und habe das dann aber auch damit begründet, dass ich eben hier so persönlich involviert bin und dass mich sowas dann aber eben auch persönlich trifft oder so, was vielleicht unprofessionell ist, aber so. Und dann hatte ich eigentlich das Gefühl, damit konnte ich das so ganz gut dem anderen verständlich machen, was mich da jetzt gestört hat. Das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, aber das wollte ich nur noch mal mitgeben als Impuls.
Aber glaubst du denn, dass Frauen schon auch emotionaler an diese Sache rangehen? Also wenn wir jetzt von Weinen im Job und sowas sprechen, dann heißt es ja, dass der Ehrgeiz teilweise so weit geht oder die Verbindung mit dem Beruf, dass man eben auch persönlich einfach so aufgebracht ist. Also so wie ich ja teilweise auch manchmal nicht so gut schlafen kann, weil ich aufgeregt vor irgendwas bin.
Ja.
Ich weiß nicht, es gibt natürlich auch Männer, denen es so geht, das will ich jetzt gar nicht irgendwie so abstreiten, aber ich glaube, dass das vielleicht dann schon bei Frauen schneller auf so einer persönlichen Ebene ist.
Ja, glaube ich absolut.
Wobei es mich am allermeisten aufregt, wenn gleich jemand sagt, wieso fühlst du dich jetzt persönlich gleich so angegriffen und komm doch mal runter und so.
Ja, oder sei doch nicht so hysterisch.
Ja, genau sowas.
Weil das wird ja bei Frauen auch immer gleich gesagt.
Aber ich finde halt, das ist nur normal, dass man sich dann auch mal aufregt und...
Vor allem ein Mann würde vielleicht... schreien oder so, da würde man ja auch nicht sagen, der ist jetzt hysterisch oder übertrieben oder so.
Ja.
Da würde man sagen, oh, der ist aber böse oder so.
Ja.
Und es hätte dann fast noch sowas Bewunderndes.
Ja.
Man müsste sich mal angucken, wie Politikerinnen oder Frauen in Porträts oder so charakterisiert werden, wie oft da der Begriff ehrgeizig verwendet wird, wie oft der bei Männern verwendet wird, wie so dann der Tenor der Texte ist.
Ja.
Finde ich mal eine ganz interessante Meta-Analyse.
Finde ich auch eine interessante Analyse.
Wollen wir es heute Abend mal schnell machen? Mit dafür Zeit.
Da muss man Programmierer für sein.
Ja, wahrscheinlich.
Das kann man so programmieren ohne Witz.
Ja?
Und dann kann man rausfinden, wie häufig der Begriff zum Beispiel in einem bestimmten Zusammenhang also so analysieren.
Also, wenn da draußen Programmierer sind, die Lust haben, das für uns mal rauszufinden, kurz.
Ja, finde ich sehr gut.
Dann macht das doch. Dann meldet euch.
Dann meldet euch bei uns.
Übrigens, falls ihr es mitbekommen habt, inzwischen ist dieses Geräusch nicht mehr so laut im Hintergrund, weil wir tatsächlich, leider, es kamen wieder welche rein vorhin und wir haben leider nachgegeben und aufgegeben.
Ja, aber dazu muss man jetzt auch einfach mal sagen, dass die sich einfach vor die Glastür gestellt haben und reingeguckt haben und einfach nicht weggegangen sind.
Und dann auch davor die ganze Zeit geredet haben, warum wir da jetzt den Podcast aufnehmen, weil sie wollen da ja PlayStation spielen. Warum haben die eigentlich alle Zeit zum PlayStation spielen und müssen nicht arbeiten?
Und wie kann es sein, dass Frauen so viel arbeiten müssen, und, um irgendwie vorwärts zu kommen, und Männer können PlayStation spielen? Weil offensichtlich macht das nichts aus.
Das waren ja auch mehrere Gruppen. Also das, die zweiten, das waren so vier oder fünf davor, waren ja schon die, die uns angepöbelt haben.
Ja.
Und das sind ja ganz viele. Also es sind ja ganz viele offenbar, die jetzt während ihrer Arbeitszeit Zeit
dafür haben. Und da kann ich jetzt aber auch wirklich mal sagen, ist mir jetzt auch egal, wenn das hier jemand hört, siehst du hier mal eine Frauengruppe PlayStation spielen oder irgendwas anderes? Wir haben einmal vielleicht so eine Minute lang Tischtennis gespielt und dann haben wir schon wieder gesagt, oh nein, wir haben noch so viel zu tun, wir müssen jetzt wieder hochgehen.
Ja, na, es gibt ja hier auch fünf, also was gibt's denn hier? Tischkicker, Tischtennis und PlayStation. Also ohne jetzt hier Gender-Stereotype bedienen zu wollen. Also
ich finde das mit der PlayStation, das regt mich total auf, weil es ist nicht wirklich überflüssig. Es
sind trotzdem relativ männlich konnotierte Möglichkeiten der Unterhaltung.
Ja.
Also hier ist jetzt ja auch kein Yoga-Raum. Warum ist eigentlich kein Yoga-Raum? Wir würden schon mal Yoga machen.
Würde ich schon machen. Ja. Haben wir doch auch irgendwann schon mal
gemacht. Ja, aber das haben wir so halb irgendwo in so einer Ecke zwischen Mülleimern gemacht. Und es wird nämlich noch ein Coding-Space hier errichtet, wo ich mich jetzt auch nicht angesprochen fühle.
Was macht man in einem Coding-Space? Ja, keine Ahnung.
Das Programmieren mit dem Ehrgeizig.
Okay, also ich hoffe, dass dieser Coding-Space für irgendwas Sinnvolles genutzt wird in der nahen Zukunft. Ich hätte verschiedene Vorschläge, was man da programmieren kann. Bitte meldet euch bei mir.
Ich glaube, ich schreibe mal an den Betriebsrat, dass wir einen Yoga-Raum wollen. Wirklich.
Ja, mach bitte mal.
Ja, mache ich auch.
Okay, sehr gut. Okay. Also wir werden euch berichten, ob das geklappt hat. Das war unser Podcast zum Thema Ehrgeiz. Ich hatte mir noch ganz viele andere Sachen aufgeschrieben, aber die kann ich jetzt nicht mehr alle erzählen, weil es ist schon so lang. Und schreibt uns doch gerne, was ihr dazu sagt, denkt, meint, fühlt. Ob ihr euch selber auch als ehrgeizig beschreiben würdet, ob ihr es als was Negatives wahrnehmt, ob ihr es auch als negativ, wenn ihr über andere sprecht, ob ihr das in so einem negativen Zusammenhang sagt. Also, die ist aber so ehrgeizig.
Und würde man ehrgeizig in sein Tinder-Profil schreiben, als Mann oder als Frau?
Ja.
Und wie würde es wahrgenommen? Auch das also, wäre mal ein Experiment, was wir machen könnten.
Okay, das war's für heute. Abonniert uns bitte auf allen Kanälen. iTunes, Spotify, Soundcloud und Deezer. Habe ich jetzt so schnell gesprochen. Auf Instagram unter @therealword und unter @liebeserklärer und @juliahackober. Helft uns dabei, reich und berühmt zu werden. Wir freuen uns
sehr.
Und bis dahin. Was?
Nee. Oh.
Wir nehmen gerade einen Podcast auf.
Könnt ihr das vielleicht in einem anderen
Zimmer? Nee, wir haben kein anderes Zimmer, leider. Wo waren wir denn jetzt überhaupt? Nein, ich finde gar nicht, dass es zu viel verlangt ist. Ich finde, dass es an der allerhöchsten Zeit ist. Ja?
I'm sorry. Da hinten ist ein Coding Space. Der ist nutzbar. Da sind Tische drin und Stühle. Könntet ihr vielleicht
da hingehen? Weißt du, ihr unterbrecht uns halt jetzt gerade mitten im Podcast. Wir benutzen hier echt wirklich 20 Minuten in der Woche mal dieses Zimmer. Wir sind auch in 20 Minuten fertig. Nur wenn wir jetzt unterbrechen, dann sind wir halt jetzt völlig raus und dann... Also finde ich gerade ehrlich gesagt nicht so cool. Wir haben halt einfach kein anderes Zimmer und ich finde, Arbeiten ist immer noch wichtiger als PlayStation. So.